Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist der schnellste, den wir jemals hatten und hat in Österreich Rennsportgeschichte geschrieben. Achim Mörtl ist mehrfacher Rallye-Staatsmeister und ich freue mich sehr auf dieses rasante Gespräch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie kamst du zum Motorsport eigentlich?
Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das war von klein auf, also seit ich mich erinnern kann, mein Traum. Okay. Und selbst in der Volksschule, also wenn die anderen Astronauten oder Feuerwehrmänner werden wollten, habe ich gesagt, ich war Rennfahrer. Und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet und dann bin ich es halt irgendwann mal geworden.
Irgendwann einmal geworden? Was hast du vorher gemacht dann, bevor du es geworden bist?
Naja, eine normale Schulausbildung ist mir ermöglicht worden seitens der Eltern. Das heißt, ich habe Volksschule, Gymnasium, humanistisch, dann auch HTL. Ja. Mhm. Und dann mit dem ersten verdienten Geld habe ich dann gesagt, okay, ich gehe zur Bank, ich nehme einen Kredit auf. Und mit dem Kredit habe ich noch mein erstes Auto gekauft. Oh. Und so bin ich noch angefangen. Ja.
Das ging ja heute nicht mehr so einfach für Auto, keinen Kredit bekommen, aber cool. Das heißt, damals der Kauf des ersten Autos, was für Wagen war das damals?
Das war Toyota.
Okay.
Und weil damals gerade der Carlos Sainz 1992 Weltmeister geworden ist mit Toyota,
okay,
habe ich mir gedacht, gut, das passende Auto, also ich bin halt Staatsmeister, er ist Weltmeister. Und haben halt nachher das auch jemanden gesucht, der mit mir das Auto aufbaut.
Okay.
Habe das natürlich verheimlicht zu Hause bei den Eltern, ja. Und dann irgendwann mal, wenn das Ganze fertig war, mit sehr viel Eigenmitteln aufgebaut worden, zeitintensiv, dann habe ich gesagt, da, jetzt fahre ich zu meiner ersten Rallye und das war wirklich mein Traum.
Wow. Ich meine, Auto aufbauen heißt jetzt für einen Laien was? Ich kann mir da nichts darunter vorstellen.
Das heißt, man nimmt das Auto, das damals 500.000 Schilling gekostet hat,
Okay. Zerlegt
das bis aufs Letzte, tut alle Dämmmaterialien mit Spachteln und herauskratzen, ja. Und dann baut man das halt neu auf. Das heißt, da kommt dann ein Überholbügel rein, Rennsitze rein, ein anderes Fahrwerk rein. Und dann macht man halt so einen teuren Auto im Grunde. Zuerst macht man es kaputt und dann baut man es wieder zu.
Der Wagen hat damals beim Kauf 500.000 Schilling gekostet.
Ja, nur das Auto. Und dann kommen halt noch die Teile dazu, die man fürs Rallyfahren braucht.
Gigantisch.
Also habe ich damals so mit 700.000 Schilling ungefähr begonnen, Rallye zu fahren.
Wow. Als deine Eltern dann gemerkt haben, was du da mit dem Auto aufführst, wie war die Reaktion?
Naja, ich war Watschen gekriegt. Also.
Okay.
Sie haben gesagt, Bu, das kannst du nicht machen, du hast nicht die Geldmittel. Und ich habe gesagt, nein, ich bin der Beste und der Schnellste und ich mache das und das wird schon.
Und dann mit dem Auto kann man dann, als du diesen fertigen Wagen hattest, kann man einfach sagen, ich melde mich an und starte jetzt bei einer Meisterschaft oder wie ging es dann weiter?
Im Grunde ja, also man löst dann eine Lizenz. Das ist jetzt in Österreich nicht so schwierig, da geht man zu einem Arzt.
Okay.
Man bewegt seine Finger und dann ist man tauglich, um eine Rennlizenz zu haben.
Okay.
Und dann bin ich zu meiner ersten Veranstaltung gefahren.
Okay.
Habe ich natürlich, wie soll ich sagen, schon vor meiner ersten Rallye natürlich erkundigt. Ja. Habe damals den Protagonisten des österreichischen Rallysports schon Löcher im Bauch gefragt. Also ein Franz Wittmann, ein Jörg Battermann, der später selber bei mir Beifahrer war.
Mhm.
Die haben mich schon kennenlernen dürfen, bevor ich überhaupt einmal einen Meter gefahren bin. Und die haben mir natürlich bereitwillig Auskunft gegeben, einfach damit ich nicht mehr anrufe. Die haben gesagt, damit er nicht lästig ist, sage ich ihm jetzt, was er wissen will. Und dann habe ich auch Ruhe von ihm. Und so will man natürlich relativ schnell Wissen in kurzer Zeit angeeignet.
Ja. Mhm. Wow. Und dann hast du also Lizenz gelöst, beim Arzt quasi den Fitness-Check und Anführungszeichen gemacht und dann angetreten. Wie waren das erste Rennen? Gleich gewonnen? Oder wie?
Ja, so einfach geht es nicht, weil natürlich ich damals schon erkennen habe müssen, dass natürlich mit so einem selbstgebauten Auto du nicht wirklich ganz konkurrenzfähig bist.
Mhm. Und
natürlich ist Rallye eine enorme Erfahrungssache. Ja?
Mhm.
Man kann zwar viel mit Mut, speziell zu Beginn, wettmachen, aber natürlich ist Rallye-Sport, wo du sagst, wie besichtigst du, wie machst du einen Streckenschrieb, ist natürlich sehr viel Erfahrungssache. Aber es war dann so, dass bei meiner allerersten Rallye habe ich einfach schon für ein paar Rufzeichen gesorgt.
Mhm.
Also da waren halt so Prüfungen, Sonderprüfungen, die man auf Zeit fährt, ja, in der Nacht bei Nebel. Und da bin ich mit der Startnummer 60 damals, bin ich dann 8. und 9. Zeiten gesamt gefahren.
Boah.
Und da war zumindest, aha, wer ist der Kärntner, wer ist dieser junge Mann? Ja? Und da habe ich natürlich für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt und dadurch, auch mit diesem Erfolg bei der ersten Rallye, habe ich dann natürlich zumindest ein bisschen eine Sponsoren fürs weitere Jahr finden können und so hat das nachher alles seinen Lauf genommen.
Das hat dann so seinen Lauf genommen, das klingt jetzt so einfach so locker und bequem, aber was waren da damals so die beim Start, beim Beginn, das erste Auto gebaut, viel Geld reingesteckt, die Eltern waren natürlich nicht begeistert, erstes Anmelden. Was waren so die größten Herausforderungen quasi vom Start einmal hineinzukommen in die Karriere, die später dann gefolgt ist?
meine, hinten noch betrachtet, klar ist es alles locker. Ja. In Wirklichkeit war das eine finanzielle Gratwanderung, ja, wo es nach der ersten oder zweiten Rallye schon vorbei sein hätte können. Also es war noch so, dass ich zu meiner zweiten Rallye mit einem Kredit von meinem Großvater gefahren bin, ja, weil ich schon kein Geld mehr gehabt habe. Und bei meiner zweiten Rallye habe ich dann gesagt, okay, wer ist zum Beispiel ein Chris Rosenberger, ja, und war da sehr offensiv. Und bin nachher halt nur 5 Kilometer weit gekommen und bin das erste Mal in meinem Leben im Baum gesteckt. Und da war eigentlich meine Karriere irgendwie schon vorbei, geistig gesehen. Mhm. Aber es ist dann natürlich so, dass du sagst, okay, du mobilisierst alles. Ich war nie zu faul, dass ich ordentlich arbeite und viel arbeite. Und natürlich der Familienverbund hat dann auch entsprechend unterstützt, ja. Ohne den wäre es natürlich auch nicht gegangen. Mhm. Und dann war halt für 1994 die Saison mehr oder weniger gesichert. Mhm. Unter Anführungszeichen gesichert, aber zumindest, dass wir weiterfahren haben können. Und dann war ich eben 94 Vizestaatsmeister in meiner ersten Saison. Ja. Und dann bin ich halt immer mehr, wie gesagt, in diese Sponsoren, ins Sponsorenumfeld reingerutscht. Ja. Mhm. Ich habe mich relativ gut präsentieren können. Ich habe erkannt, dass man Netzwerke aufbauen muss, Presse, Sponsoren, Helferlein. Mhm. Und dann hat alles einen Lauf genommen. Ja.
Und als dann der Lauf quasi begonnen hat, Vizestaatmeister, hast du gesagt, glaube ich, 94, gell? Ja. Und dann halt Sponsoren und Kontakte, Netzwerke, Presse aufgebaut, dann war so also quasi schon der Weg schon irgendwie absehbar, wohin es weitergehen wird oder gehen könnte, wenn du weiter erfolgreich bist. Gab es dann danach, nach dem zum ersten Mal im Baum gesteckt, später auch nochmal so ein Scheitern, wo du sagst, okay, da war plötzlich so irgendwie fast alles wieder in Frage gestellt?
Ja, also ich bin noch mehrmals in die Bäume gesteckt, ja. Okay. Und jedes Mal war es eine Frage, schaffen wir es irgendwie, dass wir weiterfahren oder nicht? Und hinten nach betrachtet, natürlich, wenn man heute sagt, man geht, wenn man nicht jetzt ein Vermögen ist, geht man einfach ein Risiko ein, ein finanzielles. Mhm. Und da ist halt die Frage, so wie immer, wenn man irgendein Ziel hat, mein Ziel war Rallye-Weltmeister werden, Berufsrennfahrer zu werden. Und die Frage ist halt immer, okay, da reicht nicht nur, dass man es tut, ja, sondern man muss sich auch die Frage stellen, wie viel bin ich bereit, dafür zu riskieren oder dafür zu opfern. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, ich kann alles opfern und ich bin alles bereit, dafür zu geben, selbst finanziell, weil, wenn ich scheitere, habe ich ja die Möglichkeit, dass ich 40 Jahre das abzahle. Das war einfach mein Zugang. Wenn ich mit 25 Jahren kenne, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, habe ich noch immer die Möglichkeit, dass ich meine Schulden dann abzahle. Und natürlich hat es dann Situationen gegeben, zum Beispiel 1998, wo wir mit einem World Rally Car gefahren sind. Mhm. Da reden wir von Kosten von 5, 6 Millionen Schilling damals an Wert. Heute kosten es 800.000, 900.000 Euro. Wow. Und wenn man natürlich mit so einem Auto fährt und man riskiert einen Totalschaden und man weiß aber, man hat das Auto nur auf 20% Schadenssumme versichert, dann ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko vorhanden, ja, dass man da mitfährt. Aber da habe ich natürlich auch das Glück auf meiner Seite gehabt und bei meinen Unfällen war ich eigentlich nie wirklich über dieser Schadenssumme. Aber wie gesagt, das hätte dann natürlich auch gleich vorbei sein können. Ja.
Mein Rennsport jetzt, ich als normaler und angst Autofahrer und nicht Schnellfahrer, denke mal, das muss eigentlich ein unheimlich gefährlicher Sport sein, oder? Fährt wirklich der Tod immer mit beim Rennen?
Gefährlich, weiß ich nicht. Ob es nicht gefährlicher ist, wenn man heute am Abend durch Wien spaziert und von einem alkoholisierten Fahrer überfahren wird. Ja. Mhm. Natürlich geht man ein Risiko ein. Ja. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt diese Art von Fahrer, die vielleicht mehr risikobereit sind einzugehen und andere halt weniger. Aber da sind wir wieder beim Thema, wie viel wert ist mir das Ziel, wo ich hin will und wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Mhm. Und natürlich tritt man oft aus der Komfortzone raus, ja. Wo man halt glaubt, man kommt damit früher ans Ziel. Aber gefährlich, die Autos sind sehr sicher. Mhm, man ist natürlich auch ärztlich super versorgt vor Ort. Mhm. Also man weiß, es braucht nicht länger als ein paar Minuten, dass der Notarzt bei dir ist. Und somit war das eigentlich auch nie ein Thema für mich. Also man denkt ja nicht wirklich dran. Man glaubt ja eher, man ist unsterblich im Auto.
Ja. Wobei, hast du jemals auch wirklich Unfälle und Stürze gehabt? Also Stürze, bis später hast du den Motorrad gefahren noch, aber gab es bei dir auch mal wirklich brenzlige, gefährliche Unfälle? Ich dachte, wow, das war damals schon eine knappe Geschichte.
Ja, klar. Also mir hat ja ein paar Mal der Hubschrauber geholt. Ja. Mhm. Ich war ja nie ein Kind von Traurigkeit, was das Risiko betrifft. Und natürlich, wenn du öfters, wie soll ich sagen, das ein bisschen überstrapazierst, die Physik und das Glück, dann geht es halt schon einmal schief. Und wie gesagt, ich bin da 2, 3 Mal vom Hubschrauber geholt worden. Und natürlich denkt man dann danach ein bisschen nach. Ja. Mhm. Aber eins habe ich da, oder kann ich heute sagen, wenn du nicht weh hast, ja, dann ist alles egal. Mhm. Dann sagst du, okay, wann ist das nächste Auto wieder fertig, wann kann ich einsteigen und fahren. Nachdenken fängst du eigentlich erst an, wenn du Schmerzen hast. Also wenn du zum Beispiel einen Monat lang liegst und schwerste Prellungen hast, dann fängst du ein bisschen hinterfragen.
Okay. Ich meine, du bist dann ja quasi aus dem, wie du meinst, vermeintlich sicheren Auto dann später auch Motorrad gefahren. Also auch rennsportmäßig jetzt. Wann war der Umstieg dann oder warum war der Umstieg?
Naja, ich bin 2001 und 2002 in der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren. Mhm. Dann war halt so, dass einige meiner Sponsoren die Sponsortätigkeit nicht mehr aufrechterhalten haben können. Mhm. Also 2002 hat es die erste Krise gegeben. Mhm. Da sind zum Beispiel die Infineon weggefallen.
Okay.
Mit der Hypobank war es nachher nicht mehr so, wie es davor war. Und dann haben wir natürlich neue Ziele gesucht. Und ich wollte jetzt auch nicht, nachdem ich zu dem Zeitpunkt schon zweimal Staatsmeister in Österreich war, wollte ich nicht viermal oder fünfmal Staatsmeister sein. Da weiß ich, wie das geht. Mhm. Dann haben wir eine neue Herausforderung gesucht und habe dann gesagt, okay, der Umstieg auf zwei Räder und ich fahre Wüsten alles.
Wow.
Und haben wir das dann eingebildet. Das war ein neues Ziel. Und bin dann eben 2003 diese Wüstenrallyes gefahren. Und das ist auch sehr gut gegangen, habe dann auch Top-10-Zeiten, Top-10-Platzierungen gehabt.
Wow.
Und in Dubai hat es mich noch etwas gröber geschmissen. Da bin ich mit 160 abgestiegen.
Oh,
ja, und da habe ich dann erkannt, Motorradfahren tut mehr weh als Autofahren.
Mhm.
Und Autofahren kann ich doch ein bisschen besser.
War das dann das Ende der Motorkarriere, der Sturz, oder?
Ja, das war, also immer in den Jahren über 20 Knochen gebrochen. Ja. Ich war dauernd verletzt. Weil ich natürlich diesen Trainingsrückstand am Motorrad mit viel Üben wettmachen wollte. Ja.
Ja.
Und natürlich, wenn du am Motorrad stürzt oder fällst, dann bremst du halt mit dem Körper.
Mhm.
Und wie gesagt, da haben wir über 20 Knochen gebrochen in den Jahren. In Dubai, das war schon ein sehr heftiger Sturz, ja, der noch böse ausgehen hätte können.
Mhm.
Und gleich drauf sind noch die besten Vorragsturm, also der Richard Senkt. Und da Fabrizio Meoni und sterben wollte ich nicht. Gell? Also ich bin zwar risikofreudig, aber nicht lebensmüde.
Mhm.
Und dann bin ich wieder ins Auto.
Okay, dann zurück ins Auto. Okay. Und nach der Motorsportkarriere dann 2007, also umgesattelt quasi auf außerhalb des Fahrzeugs Trainer und Coach, also außerhalb beider Seiten quasi auch als Coach und Trainer. Was machst du da konkret jetzt in der Tätigkeit? Also in der neuen Karriere kann man sagen.
Jetzt, sagen wir so, ich versuche Jugendlichen als auch Erwachsenen eigentlich zu helfen, ihre sportlichen Ziele zu verwirklichen.
Mhm.
Und das ist halt, heutzutage findet man natürlich oft, wie soll ich sagen, Lippenbekenntnisse, wo man sagt, das will ich gerne erreichen, aber der Weg dorthin ist oft schwierig. Ja.
Mhm.
Und da bin ich unterstützend dabei, dass ich sage, ich schaffe vielleicht Rahmenbedingungen, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, dass man sich selber reflektiert, was bin ich bereit zu geben für mein Ziel und dass ich das Ziel halt noch vielleicht auch wirklich anpasse an das, was ich wirklich bereit bin zu geben. Weil wenn ich heute sage, ich will Weltklasse werden und gleichzeitig aber nicht bereit bin, auf alles zu verzichten und wirklich auf alles zu verzichten, dann wird das nichts werden. Und da versuche ich natürlich, den Leuten entsprechend zu helfen.
Das heißt, junge Menschen, die quasi auch in den Motorsport wollen, können quasi von deiner Erfahrung da scheinbar lernen auch in der Jugendarbeit?
Ja, das ist jetzt auch nicht nur auf Motorsport begrenzt,
okay,
ja,
okay.
Sondern wenn ich heute sage, ist ja wurscht, ich will Tennisspieler werden und wenn ich da nicht von jung an einen langfristigen Plan habe, einen Leistungsaufbau, ja, wo ich sage, ich habe Etappenziele, ich verfolge altersabhängig ja, bestimmte Ziele, die ich erreichen will, und das planmäßig macht, dann wird es natürlich schwierig, dass am Ende Spitzensport im Sinne von Weltspitze rausschaut.
Klar. Ich finde es großartig, dass du bei all diesen Dingen, die du auf der einen Seite gemacht, erreicht hast, aber auch die vom ersten Mal in den Baum fahren, bis hin quasi zu dem wirklich sehr gefährlichen oder schon fast grenzwertigen Sturz, dass allem immer dann auch dran geblieben bist. Und wenn man dir zuhört, dann kann man fast gar nicht denken, dass du eigentlich oft so wirklich an der Grenze auch zu schweren oder gefährlichen Situationen warst. Wobei die wahrscheinlich gefährlichste oder herausfordernde Situation, die ist im Endeffekt, was du beim Beginn vor dem Gespräch kurz erzählt hast, eigentlich heute auf den Tag genau vor 4 Jahren passiert. Außerhalb jeglichen Rennsports, was da damals passiert?
Naja, mir ist eigentlich gar nichts passiert, sondern ich war jetzt dann vielleicht unter gewissen Gesichtspunkten auch leidtragender, ja, sondern meine Frau hat damals eine schwere Hirnblutung erlitten, ganz ein enormer Schicksalsschlag, wow. Und mit einer ganz schlimmen Prognose, ja. Also es waren noch ganz großräumige Schäden im Hirn, sind da aufgetreten, auch durch eine Schwellung, die nachfolgend aufgetreten ist. Aber selbst da war es natürlich so, dass es wieder eine Herausforderung war, wo man sagt, okay, was will man? Es hat sich dann relativ bald ein Ziel herauskristallisiert, mhm. Dass ich sage, okay, ich will, ja, dass meine Frau in 4, 5, 6 Jahren ein relativ selbstbestimmtes, selbstbewusstes Leben wieder führen kann. Natürlich mit allen Einschränkungen, die damit verbunden sind. Und da war natürlich auch wieder die Frage, was bin ich bereit dafür zu geben? Das heißt, ich habe relativ alles an Tätigkeiten, die ich damals gemacht habe, eingestellt, ja, mhm. Und habe mich zu, lass mich sagen, 98% um meine Frau gekümmert, mhm. Habe sie heimgeholt, habe die Therapie selber gemacht, habe die Pflege selber gemacht, natürlich mit ein paar Helferlein wieder, ja, weil allein schaffst du es nicht. Mhm. Wir haben ja eine Tochter auch noch damals mit 8 Jahren, heute mit 12 Jahren. Und es war ja klar eine enorme Herausforderung, aber wiederum das Gleiche, ich habe ein Ziel, wo will ich hin, was bin ich bereit dafür zu tun? Und das haben wir halt nachher umgesetzt, so gut als möglich.
Wie geht es deiner Frau jetzt?
Ja, sie kann in ihren Rahmen und im Haus, kann sie sich relativ selbstbestimmt bewegen. Sie ist glücklich.
Okay.
Also das ist mitunter vielleicht das Wichtigste. Das war immer die größte Angst eigentlich, dass sie unglücklich nur im Bett liegt oder im Rollstuhl sitzt und beim Fenster rausschaut und keine Perspektive hat. Mhm. Und da habe ich eigentlich auch meine Aufgabe gesehen, Perspektiven schaffen, mhm. dass sie es will. Ja? Mhm. Und natürlich da mit dem Endziel, dass man sagt, sie führt da in ihren Rahmen eben glückliches, selbstbestimmtes Leben.
Wow. So aus all diesen Dingen, die du jetzt quasi in diesen Jahrzehnten vom ersten Auto zusammen basteln, Erfolge, Unfälle, Scheitern, neue Erfolge, bis hin zu dieser sehr persönlichen Geschichte mit deiner Frau. Was ist aus all diesen Dingen für dich jetzt, wenn man versucht herauszukristallisieren, was wäre so die wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die für sich, egal in welchem Bereich ihres Lebens, auch einfach glücklich und erfolgreich sein wollen?
Zuerst muss man sich einmal die Frage stellen, was ist glücklich und erfolgreich? Also erfolgreich, das muss man selber mit sich selber ausmachen. Mhm. Für den einen ist erfolgreich, dass er vermögend ist und eine Firma mit 200 Leuten führt, mhm. 3 geschiedene Ehen hat, keine Zeit für die Kinder hat, ja, und das ist für ihn erfolgreich. Mhm. Für einen anderen ist es erfolgreich, dass er auf den Berg gehen kann, wann er will, ja, ohne dass er jemanden fragen kann. Also zuerst muss sich jeder mal fragen, wo will ich hin? Und wenn ich das einmal für mich klar definieren kann, wo will ich hin, ja, was will ich sein, wer will ich sein, dann muss ich mir die zweite Frage stellen, was bin ich bereit dafür zu tun? Was bin ich bereit dafür zu opfern? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich sage, ich bin so erfolgreich, was für mich erfolgreich bedeutet. Mhm. Und vielleicht ganz wichtig, ich muss halt auf das, was andere Leute sagen, pfeifen.
Wenn du jetzt auch, und das hast du auch bewiesen, auf den Widerstand auch gepfiffen hast, den anderen dir entgegengebracht haben, was sind so deine nächsten Projekte jetzt in der Zukunft? Was hast du als nächster vor?
Im Grunde, dass ich für mich weiter erfolgreich bin. Ja? Also, dass ich tun und lassen kann, mehr oder weniger, was ich will. Ja? Und da lebe ich eigentlich sehr gut, ja? Und ja. Bin mittlerweile, wie soll ich sagen, entschleunigt, entspannt. Ja? Ich arbeite mit einigen jungen Sportlern sehr gern. Ja? Mhm. Ich arbeite auch mit einigen jungen Rennfahrern und auch mit älteren Rennfahrern sehr gern. Das taugt mir. Ja? Da kommt auch viel zurück. Ich schaue, dass es meinem Umfeld gut geht. Ja? Ich bin mittlerweile eine Freundin mit Kind, ja? Mhm. Die dann auch in das Ganze, wie soll ich sagen, inkludiert gehört. Ja? Mhm. Dass sie halt weiter, wie soll ich sagen, entspannt und entschleunigt bleibt.
Entschleunigt passt, finde ich, sehr gut für den Staatsminister. Wenn man jetzt deinen Namen googelt oder sich eben auch in der Sportszene auskennt, merkt man, also, da ist so viel über dich geschrieben worden. Im Fernsehen haben wir dich gesehen, in den Medien, Interviews. Also Achim Mörtel kann man extrem viel über dich auch lesen und sich auch informieren. Was andere über dich geschrieben haben oder auch berichtet haben. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Achim Mörtel und was hat ihn ausgezeichnet, was sollte man ihm antworten?
Ja, das dass er ehrlich war und dass der Handschlag gezählt hat und dass er nicht Verträge über 53 Seiten braucht, damit er irgendwas ausmacht dass er verlässlich war.
Danke für deine Zeit und danke fürs Gespräch.
Gerne.